Und dieses Gefühl in dem Raum war so ein anderes als im Rest des Hauses, ja? Weil man dort gesehen hat, dass von der Sockelleiste bis zur Steckdose, bis zur Dicke vom Regal, wie die Vorhänge dort aufgehängt worden sind, so miteinander harmoniert hat, dass das Gesamtergebnis großartig war.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak, ich bin plastischer Chirurg aus Berlin und wie immer an dieser Stelle berichte ich über Schönheitschirurgie zum einen, aber manchmal eben auch um die Dinge, die sich um die Schönheit an sich ranken und das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, unser ganzes Leben. Und heute habe ich eine Interviewfolge mitgebracht, eine ganz spezielle Interviewfolge, die einen Bereich unseres Lebens abdeckt, der uns eigentlich täglich begegnet, in dem wir sogar wohnen, nämlich die Architektur. Und mitgebracht habe ich Esther Brutzkus, eine Innenarchitektin aus Berlin. Herzlich willkommen, liebe Esther.
Danke.
Schön, dass du da bist und ich freue mich auf die nächsten Minuten. Ich habe mir mal den Spaß gemacht für die heutige Folge und bei ChatGPT eingegeben, dass ich gerne eine Anmoderation für die Innenarchitektin Esther Brutzkus hätte und habe geguckt, was da so bei rauskommt. Und mir gefiel das, was ChatGPT ausgespuckt hat, so gut, dass ich es jetzt einfach mal vorlese, Esther, was
Okay.
ChatGPT so als Anmoderation für einen Podcast für dich so erzählt. Also, willkommen zur heutigen Episode von Bewusst Schön Sein, in der wir die faszinierende Welt des Interior Designs mit einer wahren Visionärin beleben werden. Esther Rutzkus. Esther, eine renommierte Innenarchitektin aus Berlin, verwandelt seit der Gründung von Esther Brutzkus Architekten im Jahr 2002 Räume mit ihrem dynamischen und einfallsreichen Ansatz. Mit einer fundierten Ausbildung an der renommierten TU Berlin und der École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Belleville bringt Esther in jedes Projekt ein enormes Wissen und viel Kreativität ein. In Zusammenarbeit mit Peter Greenberg hat Esther ein Portfolio geschaffen, das mit preisgekrönten Designs beeindruckt, die durch spielerische Gegenüberstellung und eine meisterhafte Mischung aus Opulenz und Minimalismus bestechen. Ihre bemerkenswerten Projekte, wie zum Beispiel das ikonische Amano Hotel in Berlin-Mitte und die exquisite Villa Kellermann in Potsdam, wo sie mit dem Spitzenkoch Tim Raue zusammenarbeitete, zeigen ihre Fähigkeit, Räume zu schaffen, die sowohl innovativ als auch zeitlos sind. Esthers Designphilosophie ist in Kontrasten verwurzelt, dick und dünn, scharf und weich, gewöhnlich und opulent und schafft einen Dialog zwischen Raum und Licht, inspiriert von einer Vielzahl von Quellen, darunter Kunst, Architektur und sogar alltägliche Begegnung, überschreitet Esthers Arbeit kontinuierlich die Grenzen des Interior Designs. Lehnen Sie sich also zurück und begleiten Sie uns, während wir in die Gedankenwelt und Kunstfertigkeit von Esther Brutzkus eintauchen und entdecken, wie sie ihre einzigartige Vision Raum für Raum zum Leben erweckt.
Großartig.
Findest du dich da wieder ein klein wenig?
Das hat alles auf den Punkt gebracht.
Ja,
Unglaublich,
können wir eigentlich aufhören, oder? Ja,
ja.
die Leute kennen dich jetzt. Ja.
Super.
Nee,
Kannst du
genau,
mir das
fand ich.
weiterleiten?
Ja, gerne, gerne, gerne. Das schicke ich dir sehr gerne. Nee, jetzt hast auch du als Zuhörer ein gutes Verständnis, wer es da ist. Und ohne mit der Tür ins Haus zu fallen, wenn du das Video gerade guckst, möglicherweise auf YouTube, siehst du uns beide und ich sitze in einer Kulisse. In dieser Kulisse mache ich alle meine Podcasts, wenn du schon bei YouTube auch mal reingeschaut hast. Und das ist eine Kulisse, die Esther tatsächlich geschaffen hat. Der Hintergrund, das Bücherregal mit dieser Lamellenwand, mit dieser grünen, ist Teil meiner Wohnung, in der ich lebe. Und die Inneneinrichtung hat auch Esther gestaltet, worüber ich mich sehr freue und seit ein paar Jahren hier auch wohne und mich jeden Tag an deinem Design Ansatz erfreue. Aber jetzt habe ich genug gesprochen. Esther, erzähl mal, wie sind für dich die Begriffe Schönheit und Architektur? Was löst es in dir aus, wenn du diese Begriffe so nebeneinander stehen hast? Was assoziierst du da für Verbindungen?
Also erstmal, wenn ich den Hintergrund sehe, dann habe ich noch eine körperliche Erinnerung, wie ich diese Ansicht gezeichnet habe und wie ich darüber nachgedacht habe, sozusagen wie die Lamellenwand mit dem Bücherregal sozusagen zusammenkommt, ja, und dieses Entwerfen dann von solchen Regalen, die eigentlich ganz schlicht sein können, gibt mir große Freude, vor allen Dingen zu sehen auch sozusagen, wie du das dann nutzt als dein Hintergrund. Und zu deiner Frage sozusagen, wie ich Schönheit und Ästhetik empfinde, das war die Frage, richtig?
Ja, oder? Ja, genau. Und was Schönheit so als Wort in dir auslöst in Verbindung mit dem, was du täglich machst, mit Architektur, mit Schaffen von Räumen. Also ist das etwas, was du primär so in dir spürst, das muss schön sein, in Anführungszeichen, oder spielt der Begriff für dich erstmal gar keine Rolle und es ist eine bloße Empfindung sozusagen, mit der du dich vortastest, wenn du planst und
also gestaltest? Ich glaube, Schönheit für mich weckt in mir eine große Sehnsucht. Mhm. Eine Sehnsucht sozusagen nach einem Ort, der so schön ist, dass man einfach, dass mir Tränen in die Augen kommen, ja. Also, dass man halt auch so ein Gefühl hat von Dankbarkeit, ja. Und ich glaube, dass Schönheit oft vollkommen unfairerweise degradiert wird zu etwas Oberflächlichem. Dabei ist Schönheit so wichtig in unserem Leben und Schönheit auch elementar. Die Frage ist natürlich, was ist Schönheit? Aber für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel in das Kimball Museum in Texas von in Fort Worth von Kahn komme, dann hat es so eine tiefgehende archaische Schönheit, die meinen ganzen Körper entspannen lässt. Mhm. Und das ist natürlich sozusagen das Ziel unserer Arbeit, ja, also Räume zu schaffen, die harmonisch sind und die dir das Gefühl geben, sozusagen willkommen zu sein und auch, dass man als Mensch wichtig ist. Und da ist es vollkommen egal, ob das sozusagen, es ist eigentlich vollkommen egal, welcher Klasse man zugehört, wenn es also um Klasse, ob man reich oder arm ist. Also ich glaube, jeder verdient Schönheit und die Welt wäre einfach schöner, wenn es halt mehr Schönheit gäbe.
Mhm. Ja, das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Jeder verdient Schönheit. Und ich finde auch gerade bei der Architektur, sei es jetzt innen oder außen, und natürlich gerade in, wenn man auch in Architektur eben wohnt, und jeder wohnt in einer gewissen Architektur natürlich drin, finde ich das eben 1:1 untrennbar bereichernd oder inspirierend, wie ein schönes Bild oder eben wie bildende Kunst oder wie Musik beispielsweise auch. Also wirklich das Künstlerische, was dann es in uns auslöst, weil wir es eben mit unseren Augen wahrnehmen, und uns manchmal sprachlos sein lässt, weil uns gar nichts weiter einfällt dazu zu sagen, weil es uns so in seiner Schönheit übermächtigt fast schon. Das kann, finde ich, Architektur auch unheimlich gut. Und zwar genauso gut wie eben tatsächlich das Stillleben, wenn du auf dem Berg sitzt und irgendwie über die Berge guckst oder wenn du ja im Museum auf ein Bild guckst oder wenn du Musik hörst, die dich packt, jeden natürlich immer unterschiedlich, abhängig von dem, was er so in sich trägt und wie er es filtert und verarbeitet. Aber deshalb finde ich, das hat mich das schon immer fasziniert, wie gleich quasi architektonisches Schaffen auch künstlerisch ist oder Kunst ist letztendlich.
Ja, also ich meine, die Natur zeigt uns ja, also die Natur ist ja von sich aus sehr schön. Also es gibt ja kaum etwas, was unsere Seele mehr strahlen lässt, als wenn man irgendwie in der Natur ist, ja. Egal, ob man am Meer, in den Bergen, in der Wüste. Also es hat alles halt seine Schönheit. Wir Menschen vor allen Dingen in der, also haben das Gefühl, dass Schönheit nur etwas ist für die Elite, ja, und dass Schönheit sozusagen oder für die Religion oder also nicht, dass man Schönheit so tagtäglich gar nicht braucht. Aber das ist natürlich von Kultur zu Kultur auch anders. Also die Italiener und die Franzosen machen uns das ja auch vor. Also und da geht die Schönheit auch noch weiter. Also die geht ja bis in das Essen, in die Qualität des Essens, ja, nicht? Die Produkte, die wir zu uns nehmen. Ja, also das fehlt hier in diesen Breitengraden ein bisschen.
Fehlt das manchmal ein bisschen, ja. Wenn es nüchtern ist, minimalistisch vielleicht. Und selbst das hat natürlich dann auch möglicherweise wieder eine individuelle Schönheit für manche Menschen. Aber ich finde das, was du gerade schon angesprochen hast, mit Italien und so weiter, da kommt so ein bisschen diese Opulenz auch rein, das Präsentieren von schönen Dingen, die ich auch in deiner Kunst sozusagen, in deiner Innenarchitektur immer wieder finde. Ist das ein Teil deiner Designphilosophie, so ein bisschen auch quasi mit Farben und Opulent zu arbeiten? Ist das was, was deinen Prozess auch leitet immer wieder?
Ja, also bei mir geht's, wie ChatGTP auch schon gesagt hat, geht's bei unserem Werk immer um Kontraste. Also es ist immer sozusagen das Schlichte mit dem Opulenten und es geht immer halt auch darum zu überraschen. Ich glaube, bei unserer Arbeit geht's hauptsächlich um sehr präzise Planung. Das war ja auch bei eurer Wohnung halt so der Prozess. Also da gibt es ja auch dieses Video von der AD, diese Style-Schule, die gibt's ja auch noch bei YouTube, wo Peter dann auch dieses Nine Square Grid anhand eurer Wohnung erklärt. Und die ersten Monate haben wir wirklich gemeinsam daran gearbeitet, euren Grundriss zu optimieren. Also als ihr die Wohnung quasi gekauft habt, war da ja klassisch Flur, Zimmer, 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 Küche, Bad geplant. Was euch so gefallen hat, auch bei uns zu Hause, war halt diesen offenen Raum zu haben. Und das Ziel war, dass man, wenn man reinkommt, quasi bis nach hinten durch euer Schlafzimmer durchgucken kann und dadurch halt alle Fenster sieht, möglichst viel Licht hat und Großzügigkeit. Und in dem Moment ist die Opulenz ja nicht wichtig. Also da geht's wirklich um präzise, aufgeräumte Planung und um einen ganz, ganz klaren Grundriss und um definierte Zonen. Und dann, wenn man aus dem Planungsprozess sozusagen rauskommt und dann quasi anfängt zu entwerfen, haben wir ja dann angefangen, quasi die Ansichten von allen euren Seiten zu zeichnen. Und auch da wärt ihr nicht so mutig gewesen, hätte die Box auch grau werden können und es wäre trotzdem eine tolle Wohnung, ja. Und das Grün hat es halt jetzt nochmal besonderer gemacht. Ich finde nach wie vielen Jahren? Nach 7, 8 Jahren?
Ja, ich glaube vor 7 Jahren ging das Bauen los und vor bald 4,5 Jahren sind wir dann eingezogen. Aber die Planung, die ist schon seit 2016 haben wir da, glaube ich, mit angefangen. Und dann gab es ein bisschen Bauverzögerung und dann, bevor es dann richtig losging. Also ich glaube, als wir beide zum ersten Mal zusammensaßen, war das tatsächlich 2016, schon 9 Jahre her. Das ist Wahnsinn.
Ja. Aber wenn ich mir halt das Grün in einem Hintergrund anschaue, würde ich das halt immer noch genauso benutzen. Also daher ist ja halt meistens sozusagen die Angst vor Opulenz oder Farbe, ist, dass das halt irgendwann altert und nicht mehr zeitgemäß ist. Und da kommt dann aber wiederum sozusagen diese präzise Planung mit den schlichten Linien und dieser quasi, die macht dieses Zeitlose. Und wenn die Farbe dann halt auch eine gute Farbe ist, dann, ich meine, wir suchen immer noch Farben von 1929 von Le Corbusier aus, ja. Und eins meiner Lieblingsbücher sind historische Farbkombinationen, wo wir immer reinkommen, gucken und da gucken wir uns auch mal Farbkombinationen an, die vor 200 Jahren entwickelt worden sind oder Kunstwerke oder sowas. Also das bringt dann sozusagen, das bringt diese Opulenz, glaube ich, in unsere Arbeit, dass wir keine Angst vor Farbe haben und dass wir dann halt mit der, und das ist auch dieser Kontrast, diese präzise Planung mit dem Opulenten. Und dann kommt das Opulente auch ganz viel halt durch die Kombination von verschiedenen Oberflächen, wie zum Beispiel an eurer Eingangswand, wo der Kamin ist. Und da haben wir die verschiedenen Steine und diese Messingwand. Dass es halt was Spaß macht. Aber es ist auch dann eure eigene Persönlichkeit, wie das Bild bei dir im Hintergrund, dieser Kontrast, dieser perfekte Kontrast zu Orange zu Grün.
Ja, das fand ich auch im Entwicklungsprozess spannend. Und du kannst ja gar nicht mal sagen, ob das grundsätzlich so ist. Ist natürlich wahrscheinlich im privaten Bereich leichter als im gewerblichen. Und du arbeitest ja in beiden Bereichen. Nicht nur bloße Vorgaben erfüllen zu müssen. Du hattest mal erzählt, wie schwierig das manchmal in Hotels ist, wenn du eben ein sehr strenges Budget hast und du weißt, okay, ich kann eben für den Wasserhahn nur so und so viel ausgeben und die Wandfarbe darf nur so und so viel kosten. Und dann hat man schon ganz schöne Manschetten an, sozusagen, um Hotelzimmer zu gestalten. Und im privaten Bereich fand ich es auch im Entwicklungsprozess toll, eben immer wieder eigentlich auch Entscheidungsmöglichkeiten zu haben und mich leiten lassen zu können von deinen Ideen und auf der anderen Seite eben trotzdem entscheiden zu können, zu sagen, nö, das gefällt mir eigentlich nicht oder das will ich so nicht. Das hatten wir jetzt tatsächlich zusammen fast gar nicht irgendwie, dass wir so Momente hatten, wo wir auch gesagt haben, es gefällt uns gar nicht, weil uns eben sehr viel von dem gefiel, was du vorgeschlagen hast, oder ich möchte nicht sagen, eigentlich so gut wie alles ja am Ende. Und trotzdem ich aber als Kunde jetzt in dem Fall nicht den Eindruck hatte, ich müsste mich irgendwie zwingen, in irgendein Konzept hinein zu denken und mir müsste das gefallen zwangsläufig, sondern gerade weil es eben Farben sind und weil die so viel auslösen in einem, hatte ich den Eindruck, es bleibt immer kreativ und nicht erzwungen und nicht fest. Das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Wie ist es denn grundsätzlich? Hast du den Eindruck, du kannst so im Privaten dann schon freier und offener arbeiten, als wenn du das mit gewerblichen Kunden machst?
Also ich glaube, diese budgetären Einschränkungen, die hat man immer. Also das ist egal, auch wenn wir irgendwie auch eine große Villa im Grunewald mit Tennisplatz und allem drum und dran machen, dann auch da gibt es halt immer wieder Einschränkungen. Und zum Schluss muss das Finanzielle dann halt passen. Und dementsprechend müssen wir auch immer planen. Also ich hatte noch nie ein Projekt, wo es war, so mach was ihr wollt. Ja. Genau. Ich freue mich voll zu hören, dass der Prozess genau mit euch so super war. Und der hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass es wirklich gute und mutige Bauherrinnen sozusagen braucht, um tolle Projekte zu schaffen. Und das ist halt immer ein Ping-Pong zwischen euch und uns. Und bei privaten Wohnungen ist die Herausforderung, es ist halt zum Schluss ein Ort, in dem ihr euch 20 Stunden am Tag aufhalten werdet oder 18 oder 12 Stunden. Wenn ihr mir dann sagt, ich mag aber kein Grün, ja, dann ist das total okay, weil schließlich werdet ihr jeden Morgen mit Grün aufwachen sozusagen, oder Pink oder Gelb oder was auch immer. Und daher ist es eher selten, dass man so tolle Projekte schaffen kann im privaten Bereich wie jetzt eure Wohnung. Das kann ich sonst halt auch eher sozusagen, wenn wir für uns selbst was machen, weil wir dann halt freier sind. Und in dem Prozess mit euch war das ja wirklich so, dass die meisten Vorschläge, die von uns kamen, von euch immer mit großer Dankbarkeit und Freude angenommen worden sind. Und bei Projekten halt, wo das nicht so ist, dann ist das, also grundsätzlich sehen wir uns hier, also wir sind Architekten, wir sind in irgendeiner Art und Weise Künstler oder auch nicht Künstler, weil ein Künstler macht ja Kunst für sich selbst. Und das, was wir machen, das ist ja quasi Räume für andere zu schaffen. Und deswegen geht es da halt nicht um unser eigenes Ego, sondern darum halt einen Raum zu schaffen, wo ihr euch wohlfühlt oder wo der Nutzer sich wohlfühlt. Ist es bei Privaten herausfordernder? Also vor allen Dingen, wenn die Entscheidung oder die sozusagen man nicht so entscheidungsstark ist, dann kann das halt manchmal schwierig sein und dann probieren wir wirklich jeden an die Hand zu nehmen und durch den Prozess durchzuführen, zu bauen und zu entwerfen und kreativ zu sein. Ist ja auch irgendwie ein Prozess, den man lernen muss. Und das ist ja auch oft so, dass private Bauherren, die zu uns kommen, das erste Mal machen. Und dann ist es an uns halt, die an die Hand zu nehmen und denen halt zu erklären, wie Entwerfen funktioniert. Und wie funktioniert das, dass man von der ersten Idee bis zur Fertigstellung, das ist nicht so, dass wir uns hinsetzen, dass wir ein 3D-Bildchen machen und sagen, hier, fertig. Entweder du nimmst es so oder nicht. Und auch wenn man das 3D-Bild hat, dann fängt es ja erst an, halt zu detaillieren. Also das Regal hinter euch hatten wir in der Ansicht ja relativ schnell gezeichnet. Aber wenn man dann halt darüber nachdenkt, wie kann denn der Tischler das bauen und wie kommen die Materialien und die Oberflächen zueinander, dann bedarf es halt von uns einer sehr präzisen Planung, aber es bedarf natürlich auch ein sehr gutes Handwerk, um das dann halt auch genau so mit dieser Präzision umzusetzen. Und daher bedarf es ganz viele Menschen, um gute Projekte zu schaffen. Also natürlich ist als allererster der Bauherr, dann sucht ihr euch das Büro, die Person aus, sozusagen, mit der ihr am besten klarkommt und wo ihr vielleicht die Arbeiten auch mögt. Und dann ist da halt ganz, ganz viel Vertrauen in dem Prozess. Und da wachsen dann alle in dem Prozess, wenn es gut läuft. Ja. Also natürlich gibt es immer Zeiten, die schwierig sind, wenn alles zu spät ist und alles dann doch was mehr kostet und wenn man irgendwie halt irgendwas übersehen hat. Und da gehört es wirklich dazu, miteinander zu sprechen, miteinander vertrauen und dann kann man auch was Tolles schaffen. Und ich glaube, diesen Prozess, den kann man natürlich auf viele Lebensbereiche übertragen.
Ja. Ja, das erinnert mich auch an eine Anekdote tatsächlich jetzt aus dem Entstehungsprozess hier dieser Wohnung, da wir ja eigentlich ganz andere Steine sozusagen vorgesehen hatten, im Bad und auch in der Küche. Die klassische Arbeitsfläche sozusagen, die jeder kennt, die wir eigentlich aus Norditalien ja bekommen wollten. Und dann war Corona genau in der Zeit. Mussten wir gemeinsam entscheiden, okay, wir kommen jetzt auf absehbare Zeit nicht an das Material ran, was wir eigentlich geplant haben, und haben uns dann sozusagen hier in Berlin bei einem Steinhandel eben dann die Steine ausgesucht, in Anführungszeichen aus der Not heraus, was dann nochmal ein völlig überraschender neuer Aspekt am Ende war. Ja. Und das ist letztendlich dann auch spannend gewesen.
Ja, ja. Ja, das hat es nochmal zu einem anderen Level gebracht, nicht?
Ja, absolut. Und jetzt ist mir aber auch gerade noch was anderes, als du erzählt hattest, eben mit so einer Planung, wie sehr eben zum einen die Form und zum anderen die Funktion und überhaupt die Umsetzbarkeit eine Rolle spielt. Da gibt es ja bei euch in der Architektur immer diesen schönen Satz, Form follows Function. Na, ich weiß gar nicht, wer den geprägt hat oder woher das kommt.
Ja, Bauhaus, Mies, keine Ahnung.
Und wie sehr, ich stelle mir das immer wahnsinnig schwierig vor, wie sehr soll was funktionieren und dann muss es ja auch noch schön aussehen und umgekehrt ist wahrscheinlich ein ständiges Spannungsfeld, oder?
Nein, also es gibt ganz klare Prinzipien, wie man plant. Wenn man die befolgt, dann schafft man gute Räume. Und das ist dann halt auch oft der Unterschied sozusagen, ob man sozusagen ein Projekt von innen nach außen entwirft oder von außen nach innen. Also es gibt ja halt viele berühmte Architekten, die dann halt eine großartige Fassade irgendwie schaffen und die Räume innen drinne sind dann quasi so Restflächen, was dann schade für den Nutzer ist. Ja, da gibt es ja genug Beispiele von berühmten Projekten, wo die Nutzer später große Schwierigkeiten haben, die Räume ordentlich zu nutzen. Also es gibt ganz klare Regeln, wie man zu entwerfen hat. Und die sind auch quasi befreit von Geschmack. Also ich war mal beim Baujahr zu Hause und kam in einen Raum, der so total opulent, Ralph Lauren, Blümchen und sowas war. Und ich dachte nur so, wow, das ist so ein guter Raum, der ist so gut geplant einfach, auch wenn es halt null meinem Geschmack widerspiegelt, habe ich mich in dem Raum doch sehr wohl gefühlt. Ja? Und dann bin ich durch das Haus gelaufen und die anderen Räume sahen ähnlich aus, aber haben sich nicht so gut angefühlt. Und ich habe es nicht verstanden, was das Problem war. Also die hatten die gleichen Materialien, die gleichen Farben, aber die waren einfach nicht gut. Bis der Bauherr mir erzählt hat, dass er einen Architekt nur für diesen einen Raum engagiert hat. Und alles andere hat er dann selbst mit den Handwerkern probiert, ähnlich umzusetzen.
Ah.
Und dieses Gefühl in dem Raum war so ein anderes als im Rest des Hauses, ja, weil man dort gesehen hat, dass von der Sockelleiste bis zur Steckdose, bis zur Dicke vom Regal, wie die Vorhänge dort aufgehängt worden sind, so miteinander harmoniert hat, dass das Gesamtergebnis großartig war. Und das kann man ja auch, deswegen machen wir auch zum Beispiel so gerne Restaurants, ja, weil Köche verstehen diesen Planungsprozess besser als alle anderen, weil das ist ja auch, was ein Koch macht. Er hat halt diese ganzen unterschiedlichen Produkte, mit die er zusammenbringt und daraus sozusagen ein Mal entwickelt oder kocht, ja. Und da ist es dann auch egal, ob ich Zimt mag oder nicht, weil der Koch sozusagen die genaue Ration Zimt da reinmacht, so dass das Gericht perfekt sein wird sozusagen.
Mhm.
Und das ist ja auch, was wir halt in der Architektur machen. Also wir müssen halt die richtigen Ingredients finden.
Richtige Balance finden.
Ja, und dann die richtige Balance, das halt alles so zusammenzubringen.
Mhm.
Und das ist dann natürlich dann halt Talent auch, würde ich sagen. Also
ja.
Dass man dann halt dieses Gefühl hat, das kann man auch lernen, aber das ist die große Herausforderung dann.
Ist wahrscheinlich auch der eigene Stil sozusagen, der sich dann entwickelt, den du entwickelt hast, den ihr entwickelt habt, ist was man unterm Strich wahrscheinlich nicht lernen kann, ne? Sondern was einfach intuitiv dann aus dir herauskommt.
Ich glaube schon. Also ich jetzt in den letzten 22 Jahren, in denen wir das Büro hatten, hatten wir sehr viele Mitarbeiter, die uns immer über kurze Zeiten oder manchmal längere Zeiten halt unterstützt haben. Einer von denen hat mal gesagt, so Esther und Peter, ihr entwickelt wirklich gerade so eine Schule von Architekten, Innenarchitekten, die von euch lernen. Und wenn ich dann halt die Projekte von den ehemaligen Mitarbeitern mir anschaue, erkennen wir doch sehr viel wieder, was sie bei uns gelernt haben.
Ja.
Und irgendwie ist es ja halt eine große Ehre.
Also wie in der Musik und Malerei ist genauso. Ja, das stimmt.
Ja.
Und tatsächlich auch in meinem Bereich. Ja, also natürlich operiere ich Dinge in einer Art und Weise mit Techniken, die ich eben so gelernt habe und teilweise dann selber verfeinere oder verändere. Aber die Einflussnahme natürlich, hast du absolut recht, ist von den Lehrmeistern immer da. Wie ist es denn für dich? Der Gedanke kam mir gerade, wenn jetzt, weil du Restaurants auch angesprochen hast, du hast ja schon für Tim Rauer auch mehr als eine Sache gemacht. Und wenn du dann sowas wie die Villa Kellermann, was wirklich ein absolut großer Wurf ist, finde ich, machst und dann, vielleicht weiß es der ein oder andere Zuhörer, manche auch nicht, da war ja ein Restaurant von Tim Raue drin, Tim Raue hat sich da verabschiedet, der doch etwas bekanntere Quiz-Moderator, Herr Jauch war da auch mit dabei. Und wenn sowas dann quasi in die Brüche geht danach, ne, und sich dann die Kunden entscheiden, okay, ich gehe aus dem Restaurant aus, Herr Jauch sagt auch, habe ich keinen Bock mehr drauf auf die Villa Kellermann, wie auch immer. Wie fühlt sich das für dich an? Empfindest du das irgendwie als eine, ja, Entwertung ist vielleicht ein großes Wort, oder als schade so ein bisschen, weil schon auch, ne?
Naja, also für uns ist so ein, also was ich gelernt habe, also in meinem allerersten großen Projekt, das Amano, da habe ich ja selbst auch 3 Jahre gewohnt, also in dem Objekt quasi hatte ich eine Wohnung.
Ach, das wusste ich
und,
gar nicht.
Und da fiel es mir sehr schwer, halt dann auch loszulassen, ja. Und dann bin ich halt jeden Abend, wenn ich abends ausgegangen bin, nachts durch die Lobby gegangen und habe in der Bar geguckt, ob die Möbel alle richtig stehen. Und dann habe ich halt immer alles zurechtgeschoben und immer mit allen geschimpft, wenn irgendwas nicht so war, wie es sein sollte. Und da habe ich natürlich gelernt, halt so ein Projekt ist quasi wie ein Kind, ja. Also wir zeugen das Kind, dann versuchen wir dieses Kind zu erziehen, so gut wie möglich, ja. Und wenn das Kind dann volljährig ist und auszieht, dann muss man vertrauen, dass das halt die richtigen Entscheidungen treffen wird, ja. Oder wer auch immer dafür dann halt verantwortlich ist. Aber man, wie ich, bin dann da quasi halt raus. Deswegen fotografieren wir Projekte sofort, wenn sie fertiggestellt sind. Und danach ist es nicht mehr unseres. Also es ist dann halt von dem Eigentümer, Auftraggeber, wer auch immer. Und die sind dann halt dafür verantwortlich. Und mit der Villa Kellermann, also so wie ich es verstanden habe, bleibt das Restaurant ja so bestehen und kann halt gemietet werden, halt für Veranstaltungen. Und da
Und
sind
dann
ja auch.
funktioniert es ja auch, ja.
Und dann funktioniert es ja auch, aber es passiert natürlich auch, dass wir etwas planen oder bauen, es wird nach 2 Jahren oder 3 Jahren abgerissen. Ist nicht
Ja,
sustainable. Und wir
ja.
versuchen auch ganz viel mit Bestand zu arbeiten, halt viel zu erhalten von vielen. Geht manchmal nicht. Ja, aber da ist dann auch meine Verantwortung dann irgendwann halt raus. Also wir tun immer das Beste. Und Tim Rauer hat ja selbst gesagt, zu einem guten Restaurant und einem erfolgreichen Restaurant, das hat drei Standbeine. Nummer eins ist sozusagen natürlich die Küche und das Essen. Nummer zwei ist der Service. Also wie der Service ist, der muss halt wirklich top stimmen. Und Nummer drei ist das Interior Design. Und wenn eins von den dreien nicht funktioniert, dann funktioniert halt das gesamte Konzept halt nicht mehr.
Ja, das, ja, das ist, und das finde ich vor allen Dingen auf dem Hintergrund spannend. Jetzt sind wir schon direkt in der Küche gelandet, sozusagen, mehr oder weniger mit uns im Gespräch. Es gab so eine Serie jetzt neulich mit Tim Rauer auch zusammen, ich weiß nicht, wo das lief, RTL Plus oder sowas. Ich weiß auch gar nicht mehr den Namen, aber da hat er so Sterneköche begleitet in ganz Deutschland, die entweder einen Stern haben und zwei wollen oder noch keinen Stern haben und gerne einen hätten und dann werden die eben begleitet über mehrere Monate und Tim Raue coacht die so ein bisschen und erklärt aber eben auch, was es in der Michelin-Sterne-Küche, auf was es da so ankommt. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass der Service überhaupt keine Rolle spielt bei der Bewertung des Essens und bei der Bewertung der Sternvergabe. Ich dachte immer, der Service spielt eine Rolle, aber das spielt keine Rolle. Genauso wenig wie das Drumherum. Aber natürlich lässt sich der Tester, der kommt ja nicht ohne Emotionen dahin und isst mit einem gewissen Service und mit einem gewissen Interieur. Das heißt, obwohl das keine harten, nicht hart gebenchmarkt wird sozusagen, wie der Service ist und eigentlich auch keine Rolle spielen soll für die Qualität des Essens, macht es am Ende eben doch den Unterschied. Und wer einen super schlechten Service hat, wird wahrscheinlich auch deshalb nicht unbedingt dann den Stern bekommen. Also das fand ich unheimlich spannend.
Ja, also auch, ich habe gerade das Buch Garlic and Sapphire irgendwie gelesen von Ruth, wie heißt sie? Sie war mal die Kritikerin von der New York Times und die Gastronomie-Kritikerin. Und sie hat dann irgendwann festgestellt, dass wenn sie als New York Times Food-Kritikerin in ein Restaurant kommt, dann wird sie einfach wie Gott behandelt, ja, und bekommt so viel Essen und alles ist heiß und der Service ist großartig, ja, und dann hat sie einfach angefangen, halt verschiedene Charaktere zu spielen und sich zu verkleiden. Und sie ist in jedes Restaurant 4 oder 5 Mal gegangen, bevor sie dieses Restaurant bewertet hat. Die Menschen, die am schlechtesten behandelt werden, sind ältere Damen. Vor allen Dingen, wenn sie halt dann auch einfache Anziehsachen haben und eher so eine graue Maus sind, die werden halt komplett ignoriert. Und in manchen Restaurants vollkommen und in manchen Restaurants wurde sie genauso gut behandelt. Und das ist natürlich dann halt für sie auch wichtig gewesen. Aber was ich ganz wichtig, spannend in dem Buch fand, war auch, dass das Interior Design zum Beispiel kaum eine Rolle gespielt hat. Also sie hat das mal so in zwei, drei Restaurants irgendwie beschrieben, wie sie sich dort fühlt. Aber also das war in den 90ern und da war halt sozusagen diese Gastronomie-Szene so am Wachsen und das war so das erste Mal halt, dass Restaurants quasi so ein demokratisches Kulturgut geworden sind. Also weil es halt plötzlich affordable, gute Restaurants geht oder halt auch Menschen mehr Geld ausgegeben haben für besondere Anlässe, ja. Und da hat sich halt auch ganz viel getan, dass jetzt quasi Design wichtiger wird. Also ich kriege ja auch oft Gänsehaut sozusagen. Also ich gehe manchmal lieber in ein undesigntes Restaurant mit richtig gutem Essen, was aber dann richtig undesigned ist, als wenn es so Instagrammable überdesigned ist und irgendwie halt alles toll auf Instagram oder auf Fotos aussieht, aber das Gesamtkonzept sich nicht harmonisch anfühlt. Das ist so ein bisschen wie der Ralph Lauren Raum, den ich beschrieben habe. Ist so, wenn du dann in die anderen Räume gehst und das ist halt alles nicht stimmig. Also man arbeitet dann halt mit Dingen, wo man denkt, das mögen die Menschen und das funktioniert nicht. Also daher ist es auch in unserer Arbeit immer ganz, ganz wichtig, nicht zu entwerfen nach dem, was man denkt, was gerade gewollt wird. Weil oft sind, da brauchen ja auch unsere Projekte, auch wie bei euch, ja 2, 3 Jahre, bis sie fertig sind. Daher geht es wirklich um diese präzise Planung und die Opulenz kommt ja dann auch ganz oft mit den losen Möbeln und mit Dekoration, das dann auch einfach wieder zu verändern ist, so dass sozusagen das Grundgerüst so bleibt, dass man es halt nicht alle 2 Jahre abreißen muss. Also zum Beispiel das LA Pokey, was wir gebaut haben, die haben Corona leider auch nicht überstanden und jetzt ist da ein Dumpling Place drin.
Und ist gegenüber von meiner Praxis.
Ja, genau.
Da sehe ich da immer, was da passiert.
Ja. Die haben ja wirklich nur halt einmal Glas vor diese offene Küche gesetzt und einen Abzug reingemacht und sonst konnten sie das komplette Restaurant 1:1 weiterverwenden. Und das freut mich dann natürlich.
Ja, ja.
Und es sieht immer noch toll aus. Also ich gehe da rein und denke,
fand ich auch, Es ist genauso, macht eigentlich keinen großen Unterschied, weil ich hier an derselben Stelle war. Das heißt, du lässt dich eigentlich so von Mode, weil man merkt natürlich auch in der Architektur, ne, man kann immer bei IKEA so ein bisschen sehen, was gerade so innen ist, ne?
Ja.
Was man macht, wie man jetzt irgendwie welche Tischformen gerade spannend sind, was für, was weiß ich, natürlich haben die ihre Klassiker, aber es gibt ja auch Moden. Lässt du dich da eigentlich gar nicht von leiten, so wirklich, was gerade in Mode ist? Oder ertappst du dich manchmal, so dass du denkst, oh ja, das macht man gerade? Oder gut, letztendlich kopiert man wahrscheinlich auch, ne? Man stellt fest, oh, das gefällt mir, das würde ich gerne mal einsetzen in meine Entwürfe oder?
Ja, also ich habe gerade einen anderen Podcast, ich hatte so einen Live-Podcast bei uns im Büro, Women Authors of Achievement, und da hatte ich irgendwie 100 Ladies bei mir im Büro und das war super nett. Und da habe ich ganz klar gesagt, dass ich keinen Trends folge und auch nicht, dass ich die Trends mache, ja, kam als selbstbewusste Antwort.
Empowerment, genau.
Empowerment, was ich auch glaube, aber natürlich, ich liebe Mode, ja. Und natürlich schaue ich mir halt Fashion-Shows an und schaue, was für Farben halt gerade kommen. Und das beeinflusst mich natürlich. Ich weiß natürlich immer nicht, wie lange dauert so ein Projekt und ist das dann halt noch modern. Also wenn ich jetzt mir Modenschauen anschaue, dann dauert es auch meistens 2, 3, 4 Jahre, bis die Farben, die man jetzt in den Kollektionen sieht, richtig modern werden und Leute wagen, das zu tragen. Gelb oder, ja, also so Themen. Kopieren, ja, also Peter und ich reisen ja ganz, ganz viel und wir schauen uns, besuchen halt die wichtigsten Gebäude der Welt. Und das können halt von Kirchen über brutalistische Gebäude, über alles Mögliche sein. Und wir haben einen Vortrag in einer Uni gehalten und am Ende hatten uns dann Studenten gefragt, wir haben halt erklärt, wo unsere Inspirationen herkommen und da waren natürlich halt die berühmten Gebäude wie halt der Barcelona Pavilion, E1027 von Eileen Gray, das Kimball Museum. Und die haben uns gefragt, warum wir denn halt sozusagen nur von den Modernisten kopieren, ja, und halt nur sozusagen, oder kopieren, wenn man das so nennt, lernt, ja, oder, und das ist halt, wo man hinschauen soll. Also das, was jetzt sozusagen, also der Barcelona Pavilion ist 100 Jahre alt, also wird er jetzt in 2029, und das ist eins der modernsten, schönsten Gebäude, was ich kenne. Und natürlich müssen wir von Mies und von Le Corbusier und von Eileen Gray und von Frank Lloyd Wright lernen, ja, weil die quasi uns diese Grundlage gegeben haben, auf der wir dann aufbauen dürfen. Und ich schaue immer, also ich, man muss sich halt bilden, man muss die Kunstwelt verstehen. Das öffnet den Horizont, um dann daraus sozusagen was Eigenes zu schaffen. Aber ohne dieses Wissen ist dein Horizont einfach halt zu klein, ja. Und die Kunst ist sozusagen, das ist diese Kunst des Stehlens, ja, von Jim Jarmusch, der hat da so eine Quote sozusagen, der dann Godard zitiert und Godard sagt, lerne von den Besten, ja, und mach es dann zu deinem eigenen, was dann in dir wächst und daraus kommt dann was Neues. Und nur so kreiert man neue Sachen. Also ich glaube nicht daran, dass man komplett alles immer aus sich heraus neu erschaffen kann, sondern nur mit Wissen. Und Wissen ist so wichtig. Und gerade in der Welt heute sozusagen denken viele, ach, dann lese ich meinen Wikipedia-Artikel und schaue mir die Fotos an. Aber es geht auch darum, dort zu sein, Dinge anzufassen, zu fühlen, zu riechen und sie zu seinem eigenen zu machen, um dann was Besseres daraus machen zu können.
Ja, sehr schön gesagt. Und an dieser Stelle würde ich dann tatsächlich auch mal auf den auf eine ganz tolle Instagram-Seite, Instagram-Profil hinweisen wollen von deinem Partner Peter Greenberg. Also wer sich für Architektur interessiert, weil du hast es schon ein bisschen angesprochen, ihr reist viel und Peter hat, wie nennt sich's, Architecture in a Blink, glaube ich, ne?
Genau.
Und da gibt's ständig sehr viel Informationen über alle möglichen Gebäude quasi weltweit, wo Peter unheimlich viele Informationen zusammensammelt und ich bleibe regelmäßig auf diesem Instagram-Profil hängen und wer sich interessiert für Architektur und auch was lernen möchte und was von der Welt sehen will sozusagen und tolle Informationen bekommt. Ich glaube, Peter investiert da auch viel Zeit. Ne?
Sehr viel, er hat zwei Jobs.
Ja, und das fiel mir gerade ein, das würde ich gerne an dieser Stelle quasi würdigen wollen, Architecture in a Blink. Bei Instagram. Und ja, und was mir auch noch gerade einfiel, es war ja auch so, ne, dass bei dem Entwurf, den ihr jetzt hier gemacht habt, da gibt's ja auch einige Parallelen zu dem, ich glaube, Farnsworth House heißt es, von Mies van der Rohe, was in den USA steht. Wann ist es gebaut? Was ist es für ein...
Auch 1929, das war das magische
1929,
Jahr, glaube ich, oder 28.
Ja. Und das ist so ein Glaspavillon quasi für diejenigen, die es interessiert, können es auch finden, es auch im Internet, Farnsworth House. Ja. Und so ein Glaspavillon, der auch in der Mitte so einen Kasten hat, wie das bei uns auch ist. Und das finde ich so toll, dass man eben, ich meine, du findest immer Parallelen für alles, überall. Und das war das was, was vorher schon ein Teil deiner Inspiration war oder was nachher, wo du dachtest, oh, das ist ja, da gibt's ja Ähnlichkeiten. Wie war das in unserem Fall?
Also ich habe gerade noch mal geguckt, also es ist eher halt 51, also nicht
51,
29,
okay, später,
also es ist doch 50er Jahre. Nee, überhaupt nicht. Also das passiert mir immer wieder, dass ich das erst merke, wenn ich etwas, wenn etwas fertig gebaut ist, dass ich dann sehe, sozusagen, wo die Inspiration herkam, was ich noch spannender finde. Und das kommt dann halt wieder auf dieses Wissen und Bildung halt zurück, dass man manchmal halt Dinge entwirft und denkt, okay, das ist jetzt total neu, was ich gemacht habe. Und wenn es dann fertig ist, dann sieht man, wie subtil man doch beeinflusst wird von diesen Entwürfen. Also, aber doch, also ja, beides. Also dieses 9-Grid Space, also dass wir sozusagen hier den ganzen Kern in die Mitte eurer Wohnung gesetzt haben und dadurch halt diese verschiedenen Zonen drumherum. Das war bewusst. Und auch diese Idee von dieser Glasbox mit dem mit der Kiste war auch ganz bewusst als Inspiration verwendet.
Ja.
Also es ist beides. Es ist bewusst und unbewusst.
Ja. Das ist, finde ich, auch schon ein ganz gutes Schlusswort. Bewusst und unbewusst, so ist letztendlich unser ganzes Leben. Alles, was wir tun und machen, hat immer einen bewussten Anteil, den wir meinen, steuern zu können, und einen unbewussten, der sich aus dem generiert, was wir so über unsere letzten Jahrzehnte so gesehen, gehört, geschmeckt, gefühlt haben. Und von daher möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Esther, dass du heute dabei warst. Und
vielen Dank dir für deine Einladung.
Sehr gerne. Unseren Zuhörern ein bisschen was über die Innenarchitektur. Wir waren ja überall. Wir waren ja nicht nur in der Architektur, sondern in der Küche und in der auf dem Laufsteg und in ganz verschiedenen Bereichen. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wenn Menschen dich finden wollen, suchen wollen, wie kann man dich am besten kontaktieren? Bist du bei Instagram zu finden?
Ja, Esther Brutzkus Architekten bei Instagram und dann unsere Webseite Esther Brutzkus Architekten, alles immer der gleiche Name. Und Esther Brutzkus ist wahrscheinlich nicht so einfach, aber Esther.
Wahrscheinlich, wenn man es bei Google eingibt, das erkennt dann auch einen leicht falsch geschriebenen Namen. Wahrscheinlich sofort in dem Fall. Genau. Esther, nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank und für dich am Kopfhörer oder vor den Lautsprecherboxen oder im Auto oder wo du auch immer gerade bist. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser tollen Interviewfolge heute und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, bewusst schön sein. Bleib so schön, wie du bist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.